Hallo miteinander. Um das Problem der Kollektivschuld geht es in dem Roman Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel García Márquez aus dem Jahr 1981. Er beginnt so: An dem Tag, an dem sie ihn töten sollten, stand Santiago Nazar um 5.30 Uhr morgens auf, um das Schiff zu erwarten, mit dem der Bischof kam. Kurz darauf erfährt der Leser, dass Nazar um 7.05 Uhr wie ein Schwein abgestochen wurde. Der Roman spielt Anfang der 1950er Jahre in einem Dorf an der Karibikküste Kolumbiens. Da kommt auch der Autor her. Santiago Nazar ist ein arabischstämmiger, lediger, 21 Jahre alter junger Mann, der nach dem Tod des Vaters mit seiner Mutter in einem wohlhabenden Hausstand lebt. Auch die Täter und ihr Tötungsmotiv werden auf den ersten 20 Seiten schon vorgestellt. Es sind die 24-jährigen Zwillinge Pedro und Pablo Vicario, deren, wie es heißt, bildschöne Schwester Angela Vicario am Vortag geheiratet hat. Sie war nachts in ihr Elternhaus zurückgeschickt worden, weil ihr Ehemann festgestellt hatte, dass sie nicht mehr Jungfrau war. Ihre Mutter, Pura Vicario, hat sie daraufhin verprügelt und die Zwillinge vom Hochzeitsfest heimrufen lassen. Angela sagte ihnen, dass es Santiago Nazar war. Die Zwillinge wussten, was zu tun war, holten sich zwei Messer und begaben sich auf die Suche nach Santiago. Tat, Opfer, Täter und ihr Motiv sind also von Anfang an bekannt. Es geht in dem Roman nicht wie im gewöhnlichen Kriminalroman darum, wer der Täter war. Who done it ist die Kurzbezeichnung dafür. Oder wie ein bekannter Täter überführt wurde. Denn die mögliche Folge der Verletzung der Ehre von Angela und damit der Familie Vicario war allen Dorfbewohnern bekannt und viele bekamen auch mit, dass Santiago von Pedro und Pablo Vicario gesucht wurde. Den Roman durchzieht die spannende Frage, wie es dazu kommen konnte, dass diese Tat dennoch nicht verhindert wurde. Gabriel García Márquez erzählt die Geschichte in der Ich-Form auf zwei Zeitebenen. Er stellt sich als Freund von Santiago Nazar dar, der auch auf dem Hochzeitsfest war, aber die schrecklichen Ereignisse am darauffolgenden Morgen nicht mitbekommen hat, weil er sich, ich zitiere, da gerade in Maria Alejandrina Cervantes apostolischem Schoß vom Hochzeitsrummel erholte. Maria war die Edelprostituierte des Dorfes. Die zweite Zeitebene spielt viele Jahre nach der Tat, hauptsächlich im Jetzt. Der Ich-Erzähler ist in sein Heimatdorf zurückgekehrt, Zitat, um den zerbrochenen Spiegel der Erinnerung aus den vielen verstreuten Scherben wieder zusammenzusetzen. Er rekonstruiert die Geschichte aus der eigenen Erinnerung und aus der Befragung noch lebender Dorfbewohner. Dabei wechselt er in sehr kunstvoller Weise zwischen den beiden Zeitebenen hin und her. Die Zwillinge machten sich mit ihren Messern zwar auf die Suche nach Santiago, aber, Zitat, hatten sie alles nur Erdenkliche getan, um von ihrer Tat abgehalten zu werden. Sie gingen zuerst zum Schleifen der Messer auf dem Fleischmarkt, wo sie erklärten, dass sie Santiago Nazar töten wollten. Zitat, ihr Ruf als anständige Leute war so gefestigt, dass niemand auf ihre Worte achtete, weil sie es für das Gequatsche von Besoffenen oder die Spinnereien von Übernächtigten hielten. Danach setzten die Zwillinge sich in den Milchladen auf den Hauptplatz des Dorfes neben der Kirche, wo sie wussten, dass die halbe Welt vorbeikommen würde, um auf Santiago zu warten, der in einem Haus an diesem Platz wohnte. Bei der Begegnung mit Santiago kurz nach 6 Uhr ließen sie ihr Vorhaben fallen, weil nämlich die Ladenbesitzerin sie unter Hinweis auf die Ankunft des Bischofs anflehte. Inzwischen hatte die Nachricht von den auf dem Platz mit Tötungsabsicht wartenden Zwillingen die Runde gemacht. Auch zum Bürgermeister und Ortsgeistlichen, die im Hafen auf den Bischof warteten, wohin auch Santiago gekommen war. Der Bürgermeister sah keine Gefahr mehr, weil er auf die ersten Nachrichten über die wartenden Zwillinge hin ihnen die Messe abgenommen hatte. Auch der Pater sagte später aus, er hegte keinerlei Besorgnis. Als ich ihn so gesund und munter sah, dachte ich, das Ganze sei eine Ente gewesen. Niemand fragte sich, ob Santiago gewarnt worden sei, weil es allen unmöglich schien, dass dies nicht der Fall sein könnte. Später redete sich der Pfarrer damit heraus, dass er wegen der Ankunft des Bischofs sehr aufgeregt und abgelenkt gewesen sei. Tatsächlich hatte jemand, der nie identifiziert wurde, einen Umschlag mit dem Zettel unter der Tür seines Hauses durchgeschoben, auf dem Santiago mitgeteilt wurde, dass man auf ihn warte, um ihn zu töten. Man enthüllte ihm überdies den Ort und die Beweggründe sowie andere Einzelheiten des Komplotts. Die Botschaft lag auf dem Fußboden, als Santiago Nazar zum Hafen ging, aber er sah sie nicht. Und die Mutter des Ich-Erzählers wollte Santiagos Mutter warnen, kam aber zu spät. Und das passierte auch noch kurz vor der Tat einem engen Freund Santiagos. Inzwischen hatten Pedro und Pablo Vicario sich neue Messer geholt und wieder machten sie ihre Absicht publik. Sie zeigten zu ihrer Ankündigung sogar ihre Tatwaffen vor, als Mittel, wie es heißt, um an dem Verbrechen gehindert zu werden. Die Verlobte von Pablo bestärkte dagegen die beiden, ihre Mannespflicht zu erfüllen. Dagegen servierte die Besitzerin des Milchladens den beiden die dritte Flasche Schnaps in der Hoffnung, ihnen den Rest zu geben. Die meisten aber glaubten es nicht oder wollten nicht glauben, dass die Zwillinge ihre Ankündigung wahrmachen würden. Santiagos Verlobte war von einem, das heißt, Gefühl tiefer Demütigung befallen, weil sie dachte, dass man Santiago zwingen würde, Angela Vicario zu heiraten, um deren Ehre wiederherzustellen. Sie schloss sich ein, als Santiago an dem Morgen bei ihr vorbeischaute. Nur ihr Vater warnte Santiago eindringlich und wollte ihn in seinem Haus verstecken oder ihm eine Waffe geben. Doch Santiago hörte nicht auf ihn und trat auf den Hauptplatz. Als er die Zwillinge auf sich zukommen sah, wollte er in sein Haus fliehen, das war aber verschlossen. Von einer Menschenmenge umringt, wurde er grässlich niedergemetzelt. In dem Strafprozess vor dem Schwurgericht gaben die Zwillinge zu, Santiago Nazar mit Absicht getötet zu haben, erklärten aber zugleich, wir sind unschuldig. Es sei für sie eine Sache der Ehre gewesen. Und sie würden es aus den gleichen Gründen tausendmal wieder tun. Die Ehre war für sie ihr eigenes Gesetz, von dem sie zutiefst überzeugt waren. So plädierte der Anwalt auf Totschlag in legitimer Verteidigung der Ehre. Zu meiner eigenen sehr großen Überraschung, und ich denke, die meisten heutigen deutschen Leser werden genauso denken, werden Pedro und Pablo Vicario tatsächlich freigesprochen. Dabei ist die Geschichte mit diesem Ausgang keine Erfindung des Autors, sondern beruht auf einem tatsächlichen Geschehen in Sucre wo die Familie Marquez seit dem 12. Lebensjahr ihres Sohnes Gabriel lebte. Die Nähe des Romans zu dem historischen Fall zeigt sich bei Zeitangaben, Ortsbeschreibungen und Namensgebungen. Beispielsweise sind die Vornamen der Geschwister des Ich-Erzählers identisch mit denen von Gabriel Garcia Marquez, sodass dieser auch als identisch mit dem Ich-Erzähler gilt. Im Roman gibt es dann noch eine längere Passage, die viele Jahre nach der Tat spielt. Der Ich-Erzähler trifft die abgeschieden und einsam lebende Angela wieder und erfährt auch von ihr nicht, Zitat, wer, wie und wann der wahre Urheber des Schadens war. Aber sie hatte eine glühende Liebe zu ihrem Kurzzeitehemann entwickelt, der schließlich auch zu ihr zurückgekommen ist. Das aus juristischer Sicht und auch aus Sicht eines allgemeinen Verständnisses so überraschende des Freispruchs im vorliegenden Fall liegt darin, dass sich die Verhaltensnorm, die sich aus der Aufrechterhaltung der Ehre ergibt, gegen die Verhaltensnorm durchsetzt, die sich aus der Aufrechterhaltung des Rechts ergibt. Und zwar vor einem staatlichen Gericht, das nach rechtsstaatlichen Vorstellungen nur nach dem Maßstab des staatlichen Rechts urteilen darf. Nach dem Grundgesetz üben die Richter die rechtsprechende Gewalt aus und nur sie, und dabei sind sie an Gesetz und Recht gebunden. Schauen wir uns die einschlägigen Gebote und Verbote an. Das Tötungsverbot folgt nach dem heute geltenden deutschen Strafrecht aus den Straftatbeständen für Totschlag und Mord. Es galt auch in den 1950er Jahren in Kolumbien, wie sich daraus ergibt, dass der Rechtsanwalt die Erfüllung des Straftatbestands des Totschlags eingeräumt hat. Auch die Dorfbewohner wussten, dass mit der Tat der Zwillinge das Tötungsverbot verletzt wurde. Das gilt nicht nur für die wenigen, die die Tat zu verhindern suchten, sondern auch für die vielen, die das aus unterschiedlichen Gründen nicht taten. Soweit sie es tatsächlich nicht glaubten, was angekündigt wurde, bestand ja für sie gar kein Anlass, das Tötungsverbot in Zweifel zu ziehen. Soweit sie die Ankündigung nicht glauben wollten, hatten sie jedenfalls im Nachhinein ein schlechtes Gewissen. Das zeigte sich in den bemühten Erklärungen, Rechtfertigungen und Entschuldigungen, also in all den Ausflüchten, die sie dem Ich-Erzähler auftischten. Es zeigte sich schließlich daran, wie der Autor schreibt, dass das Fleisch des Dorfes bloß lag. Viele konnten ihr Versagen nicht verwinden und zeigten geradezu psychosomatische Symptome. In der Tötungsszene erklangen, ich zitiere, die Schreie des ganzen Dorfes, das über das eigene Verbrechen entsetzt war. Der Ich-Erzähler spricht als damaliger Dorfbewohner sogar von einem Tod, an dem wir alle schuld sein konnten. Das verweist auf weitere, hier jedenfalls nach geltendem deutschen Recht, möglicherweise einschlägige Straftatbestände. Täter des Totschlags oder Mords waren nur Pedro und Pablo Vicario. Aber viele andere Dorfbewohner kommen als Beteiligte an dieser Straftat in Betracht. Die Mutter von Angela Vicario ist der Anstiftung ihrer Söhne zu der Tat verdächtig. Denn wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat, wird, wie es im Strafgesetzbuch heißt, als Anstifter gleich einem Täter bestraft. Die Verlobte von Pablo Vicario ist der Beihilfe verdächtig, denn, ich zitiere nochmal das Gesetz, als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe leistet. Und dazu zählt auch psychischer Beistand. Für alle schließlich, die von der Ankündigung gehört, aber nichts unternommen haben, kommt eine Nichtanzeige geplanter Straftaten in Betracht. Das deutsche Gesetz heißt, wer von dem Vorhaben oder der Ausführung eines Mordes oder Totschlags zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bestraft. Die Frage, ob die Strafbarkeit der Täter aus Gründen der Ehre, wenn nicht, wie das kolumbianische Gericht entschieden hat, entfällt, so doch möglicherweise gemildert ist, hat auch Gerichte in Deutschland beschäftigt. Das Stichwort lautet Ehrenmorde. Opfer sind in diesen Fällen allerdings regelmäßig nicht die Männer, die mit einer Frau vorehelichen Geschlechtsverkehr hatten, sondern die entsprechenden Frauen, die von ihren Brüdern dafür getötet werden. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass die Täter der Ehrenmorde aus einem anderen als dem deutschen oder europäischen Kulturkreis kommen und die Frage auftaucht, ob und gegebenenfalls wie solche kulturell bedingten Unterschiede bei der strafrechtlichen Bewertung der Taten berücksichtigt werden dürfen. Solche Unterschiede liegen in unserem Fall nicht vor, doch eine Gemeinsamkeit ist, dass in beiden Fällen die Ehre der Familie verteidigt werden soll. Klar ist, dass für eine Tötung aus Gründen der Ehre der Tatbestand eines Totschlags erfüllt ist und auch kein Rechtfertigungsgrund in Betracht kommt. Ausschließlich in Betracht kommt, dass ein Schuldausschließungsgrund vorliegt. Man könnte an eine Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung denken. Das sind krankhafte und schwere seelische Störungen, tiefgreifende Bewusstseinsstörungen und auch Intelligenzminderungen. Daran könnte man denken, weil den Zwillingen ein schlichtes Wesen attestiert wird. Doch man nach deutschem Recht muss, um diesen Schuldausschließungsgrund zu erfüllen, die Unfähigkeit gegeben sein, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Ihr Unrecht haben die Zwillinge sehr wohl eingesehen, sonst hätten sie nicht alles Erdenkliche getan, um von ihrer Tat abgehalten zu werden. Und so groß, dass sie gar nicht nach dieser Einsicht handeln konnten, kann eine eventuelle Intelligenzminderung bei ihnen auch nicht gewesen sein, denn Pablo wurde anschließend Goldschmied und Pedro machte sogar Karriere beim Militär. Für die anderen Straftäter kann nichts anderes gelten, selbst wenn für sie, wie es heißt, die Ehrenhändel sich in geheiligten Bereichen abspielen. Das muss außer Betracht bleiben. Die Frage der Berücksichtigung kulturell bedingter Unterschiede taucht also nicht bei der Strafbarkeit des Totschlags auf, sondern bei der weiteren Frage, ob ein Mord, also nicht nur ein Totschlag, vorliegt, weil der Täter aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Das ist das Mordmerkmal. Der Gesichtspunkt kulturell bedingter Unterschiede dient dann dazu, die auf Mord stehende Strafe des lebenslangen Freiheitsentzugs zu vermeiden. Im vorliegenden Fall können niedrige Beweggründe von vornherein aber ausgeschlossen werden. Gibt es über die genannten Fälle der Strafbarkeit hinaus denn eine Kollektivschuld? Derartiges wird angedeutet, wenn es heißt, dass alle schuld sein konnten. In einer publizistischen Kontroverse über die Interpretation des Werks hat Márquez selbst von kollektiver Schuld gesprochen. Das lässt an das Problem denken, das nach dem Zweiten Weltkrieg heftig debattiert worden ist, ob nämlich die Deutschen insgesamt als Kollektiv eine Schuld an den grauenhaften Verbrechen trugen, die unter der nationalsozialistischen Diktatur von Deutschen begangen worden sind. Im amerikanischen Militär gab es seit 1944 Überlegungen, dem deutschen Volk kollektive Schuld zuzuweisen. So entwarf die Psychological Warfare Division eine dahin zielende Propagandakampagne, zum Beispiel ein Plakat, das Bilder aus den Konzentrationslagern unter der Überschrift zeigten: Diese Schandtaten, eure Schuld. Elemente der Kollektivschuld enthielt auch eine Direktive des amerikanischen Generalstabs an die Militärbefehlshaber in Deutschland von Anfang 1945, die aber nur kurz galt und dann wieder abgeschwächt wurde. In der Folge gab es kein offizielles Besatzungsdokument der Westmächte, das eine Kollektivschuld konstatierte. Im Gegenteil wurde im Zuge der Entnazifizierung und Reeducation in den westlichen Besatzungszonen Wert darauf gelegt, eine Sanktion nur dann zu verhängen, wenn eine individuelle Schuld und Verantwortung vorlag. Gleichwohl empörte man sich damals in Deutschland über den Vorwurf einer Kollektivschuld. Der Historiker Norbert Frey hat dargestellt, dass die Annahme, es würde den Deutschen eine Kollektivschuld vorgeworfen werden, in der Hauptsache dazu gedient hat, diesen Vorwurf entrüstet zurückweisen zu können. Dieser Diskurs sei, so schreibt er, Ausdruck der fortbestehenden volksgemeinschaftlichen Solidarisierungsbedürfnisse gewesen und habe im Zusammenhang gestanden mit den in den 1950er Jahren verbreiteten Forderungen nach einer Amnestierung der verurteilten NS- und Kriegsverbrecher sowie generell nach einem Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit. 1946 hat der Philosoph Karl Jaspers in seiner Schrift Die Schuldfrage richtigerweise darauf hingewiesen, dass man verschiedene Schuldbegriffe unterscheiden müsse. Die kriminelle, die moralische, die politische und die metaphysische Schuld. Auf die metaphysische, also im Wesentlichen religiöse Schuld, will ich nicht näher eingehen, weil es da um Glaubensfragen geht, für die ich nicht kompetent bin. Für die kriminelle, also strafrechtliche Schuld gilt, dass sie nur Individuen trifft. Daher kann es eine strafrechtliche Schuld eines ganzen Volkes nicht geben. Das entspricht dem heute unter dem Grundgesetz geltenden rechtsstaatlichen Schuldprinzip, wonach dem Menschen nur ein selbstbestimmtes Verhalten vorgeworfen und mit Strafe sanktioniert werden darf. Dieses Schuldprinzip ist zudem völkerrechtlich verankert. Nach den Genfer Abkommen von 1949 darf keine Person für ein Verbrechen verurteilt werden, das sie nicht persönlich begangen hat. Und Kollektivstrafen zählen sogar nach diesen Konventionen zu den Kriegsverbrechen. Und diese Genfer Konventionen sind Grundpfeiler des heute geltenden humanitären Völkerrechts. Die moralische Schuld betrifft die Verletzung ethischer Maßstäbe, die in einem Kulturkreis bestehen oder von einer Person an sich selbst gestellt werden und die eben gerade nicht zu der im staatlichen Recht definierten Strafbarkeit führen. Karl Jaspers hat dies wie folgt umschrieben: Wir Überlebenden haben nicht den Tod gesucht. Wir sind nicht, als unsere jüdischen Freunde abgeführt wurden, auf die Straße gegangen, haben nicht geschrien, bis man uns vernichtete. Wir haben es vorgezogen, am Leben zu bleiben, mit dem schwachen, wenn auch richtigen Grund, unser Tod hätte nichts helfen können. Dass wir leben, ist unsere Schuld. Auch eine solche moralische Schuld ist keine kollektive, nochmals Jaspers. Es ist sinnwidrig, ein Volk als Ganzes moralisch anzuklagen. Moralisch kann immer nur der Einzelne, nie ein Kollektiv beurteilt werden. Daher tragen beispielsweise Emigrierte, Kinder und die nach 1945 Geborenen, dazu zähle auch ich, keine moralische Schuld an den nationalsozialistischen Verbrechen. Für diese kommt nur noch eine sogenannte politische Schuld oder Verantwortung oder Haftung in Betracht. Nochmals Jaspers. Wir tragen die politische Verantwortung für unser Regime, für die Taten des Regimes, für den Anfang des Krieges in dieser weltgeschichtlichen Lage und für die Artung der Führer, die wir an unsere Spitze geraten ließen. Das klingt jetzt allerdings so, als ob der Personenkreis, wie bei der moralischen Schuld, auf die unter dem Naziregime Lebenden beschränkt sei. Doch müssen sich alle Staatsbürger, einschließlich ihrer Nachkommen, in bestimmten Umfang Handlungen der Staatsorgane zurechnen lassen. Das zeigt das völkerrechtliche Institut der Staatshaftung, wonach der Staat für Schäden seiner Organe haftet. Eine daraus entstehende Geldschuld muss von der Gesamtheit der Staatsbürger qua Steuerlast getragen werden. Und wenn eine entsprechende Haftung erst nach vielen Jahren festgestellt wird, können auch Staatsbürger betroffen sein, die zur Zeit des völkerrechtswidrigen Handelns noch gar nicht gelebt haben. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Verpflichtung zu Reparationszahlungen eines im Krieg unterlegenen Gegners, die sich gelegentlich über Jahrzehnte erstrecken. Aber auch dort, wo ein Staat nicht nach völkerrechtlichen Normen zu einer politischen Haftung verpflichtet ist, darf er eine politische Schuld übernehmen. Im Hinblick auf die Ungeheuerlichkeit des Holocaust tut das die Bundesrepublik, wie ich finde, richtigerweise weiterhin. Bernhard Schlink hat das Vergangenheitsschuld genannt. Wie ist nun die kollektive Schuld im Roman Chronik eines angekündigten Todes einzuordnen? Wie dargestellt, besteht für die oder für viele Dorfbewohner eine strafrechtliche Schuld. Aber alle trifft darüber hinaus eine moralische Schuld. Das hat Marquez im Nachhinein so erläutert. Die Aussöhnung zwischen Angela Vicario und ihrem Ehegatten wurde den Überlebenden des Dramas sofort bekannt. Ich zitiere: Sie spürten wohl, dass alle diese Versöhnung brauchten, weil sie wie das Ende einer kollektiven Schuld wirkte, als sei die Katastrophe, an der sie alle schuld waren, nicht nur wieder gut gemacht, sondern auch für immer aus dem sozialen Gedächtnis getilgt. Durch den Roman dann allerdings nicht. In der nächsten Folge geht es um politische Einflussnahme auf die Justiz. Ich werde dieses Problem mit dem Roman eines anderen berühmten Autors, nämlich von Emile Zola. Der Roman stammt aus dem Jahr 1890 und heißt Das Tier im Menschen. Das werde ich also an diesem Roman illustrieren.